Ja, wir hatten ja in der DDR mit der geballten Obrigkeit zu rechnen, das wussten wir alle. Wir hatten uns da irgendwie darauf eingerichtet, dass wir eben in den etwas bescheidenen Verhältnissen, die die DDR nun mal bot, uns einzurichten haben. Und das haben auch die meisten alle gemacht. Und soweit war das alles irgendwie, naja, ich sage mal, hat es sich eingespielt. Da gab es aber nun Leute, die haben da also nicht mehr das für tolerierbar gehalten. Die haben gesagt, also irgendwie muss ich hier raus, das ertrage ich nicht mehr. Es ist vorhin schon angesprochen worden, da gibt es nur einige, die nur aus rein wirtschaftlichen Aspekten gegangen sind. Das will ich nicht bestreiten, aber zumindest für mich war das nicht das Entscheidende. Ich habe gesagt, ich muss mindestens meinen Kindern mal eine Zukunft ermöglichen, die in freier Gestaltung ihres Willens sich irgendwie einrichten können. Das war für mich das Hauptanliegen. Und dann können wir gleich mal weitermachen. Es war im Grunde genommen alles geregelt. Man hat ein Dach über dem Kopf und es hat zu essen und alles sowas. Hat abends das Westfernsehen eingeschaltet und dann waren wir sowieso irgendwie im Westen so ein bisschen. Und soweit, man hat sich Witze erzählt über die Staatsmacht und die haben das in den letzten Jahren auch geduldet. Das war früher mal anders, da kam man für einen blöden Witz da schnell mal gleich für 1 oder 2 Jahre hinter Gitter. Die DDR hat das wohl später mal als Ventil ein bisschen angesehen, haben gesagt, naja gut, bitte schön, lasst doch ein bisschen witzeln über uns, ist alles nicht so schlimm, wir haben sie trotzdem in der Hand. Aber dann gab es eben auch Leute, die haben diese ganze Indoktrination wirklich nicht mehr ertragen wollen. Und jeder hat da seine persönliche Schmerzgrenze. Und so haben wir dann also, haben manche eben noch wirklich reifliche Abwägung der ganzen Risiken und so weiter sich entschlossen, da nun doch einen Antrag zu stellen. Für mich persönlich war es so, wir haben jahrelang darüber gesprochen und 1984 wäre es dann bald so weit gewesen, dass wir einen Antrag stellen. Da wurde mein ältester Sohn eingezogen zur Armee. Da haben wir gesagt, na, jetzt geht das nur erstmal nicht, jetzt müssen wir da erstmal warten. Kamen wir zurück, 86. Da hat er dann gesagt, na, also was ist nun jetzt hier? Wenn wir jetzt nicht gemeinsam einen Antrag stellen, dann stelle ich alleine ein. Na, das war für uns natürlich dann der endgültige Auslöser. Haben wir gesagt, na, also jetzt ist Schluss hier. Aber es ist wirklich einem Außenstehenden nicht zu vermitteln, was der Antrag eigentlich bedeutet. Der hat natürlich komplett das ganze Leben sofort umgekrempelt. Dann, das sprach ja sich rum, dann haben sich die Leute zugehört. Hast schon gehört, der hat einen Antrag gestellt. Das war also nicht ein Ausreiseantrag oder irgendeine noch kompliziertere Formulierung. Antrag, der ist Antragsteller. Antragsteller war ein feststehender Begriff, da wusste jeder, was damit gemeint war. Und damit war derjenige dann irgendwie stigmatisiert, im positiven wie auch im negativen Sinne. Da gab es Leute, die haben die Straßenseite gewechselt, wenn sie einem begegneten. Andere, die haben auf einmal ehrfürchtig gegrüßt, die einem vorher kaum angeguckt hatten oder die man auch nur ganz flüchtig kannte. Das war also auf einmal alles ganz anders. Im Betrieb natürlich wurde sofort Parteiversammlung einberufen, auch wenn man da gar nicht in der Partei war, aber die haben natürlich dann darüber befunden, was nun mit dem zu machen ist. Das ging von formal gar nichts verändern bis zu Verlust des Arbeitsplatzes, dass sie dann eben irgendwie versetzt wurden, Hofkolonne oder sonst irgendwas. Und das war also dann ganz individuell, wie damit ein Verfahren wurde, wobei es da eben auch ein paar Veränderungen im Laufe der Zeit gab. So ganz so schlimm hat sich da die DDR manchmal nicht mehr getraut, die Leute zu diskriminieren, weil sie eben im Westfernsehen dann dafür doch sehr scharf kritisiert wurden. Und da ist man dann manchmal ein bisschen vorsichtiger gewesen. Können wir mal eins weitermachen dann, Herr Wilder-Richter? Da. Da hatte sich die DDR nun ein ganzes Arsenal von Maßnahmen ausgedacht oder zurechtgelegt, besser gesagt, was zu machen ist mit jemandem, der also mit der DDR nichts mehr zu tun haben will. Das waren also hier fast 600 Seiten, wo da also ganz detailliert aufgeführt ist, wie mit den Leuten zu verfahren ist. Das führt jetzt zu weit. Hier ist auch schwer zu lesen, ist auch jetzt im Detail vielleicht führt das zu weit. Da gab es eben wirklich eine Menge Anweisungen von den 70er Jahren bis dann 1988, wo festgeschrieben wurde, was da nun alles zu machen ist mit den Leuten. Mal noch eins. Wenn die Leute also nicht so ohne weiteres dann bereit waren, ihren Antrag zurückzunehmen oder wenn sie nicht so disziplinieren waren, wie es so schön hieß, dann kamen eben auch strafrechtliche Mittel in Frage, die dann anzuwenden waren. Da hatten sie sich also irgendwelche Paragraphen zurechtgelegt, Beeinträchtigung staatlicher oder gesellschaftlicher Tätigkeiten. Ja, da kann man alles drunter verstehen. Da kann man jemanden immer erwischen. Ja. Oder Zusammenrottung. Wir haben uns dann später zu einer Gruppe zusammengefunden, da kommen wir gleich drauf. Ungesetzliche Verbindungsaufnahme. Naja, was ist gesetzlich oder ungesetzlich? Wenn ich jemanden im Westen Brief schreibe, dann ist das ungesetzliche Verbindungsaufnahme. Und so war man also da doch sehr stark der Willkür ausgesetzt, letzten Endes. Ja, können wir mal noch eins weitermachen? Ja, wir hatten uns dann irgendwie, weiß heute gar nicht mehr, wie es sich eigentlich ergeben hat, sprach sich rum, der auch und so, und die treffen sich da immer in der Kirche irgendwie. Ist vielleicht ganz gut, wenn du da auch mal hingehst. Und da haben wir uns dann tatsächlich in Arnstadt unterm Dach sowohl der evangelischen auch als der katholischen Kirche, weil von beiden Konfessionen waren in dieser Ausreiseantragstellergruppe waren eben welche. Und da sind wir eben auch in beiden Kirchen gewesen. Und da haben wir uns eben da getroffen immer. Und ja, auch der katholische Pfarrer, ich bin evangelisch, hat uns da wirklich sehr unterstützt. Das war also wirklich sehr bemerkenswert. Er hat uns dann zum Beispiel auch mal nach dem Gottesdienst beiseite genommen, hat gesagt, also ihr wollt euch doch bestimmt mal ein bisschen unterhalten, wo keiner zuhört. Ich habe hier einen abhörsicheren Raum, kommt mal mit, setzt euch mal da rein. Das war natürlich für uns eine ganz große Hilfe, dass wir uns da mal ein bisschen austauschen konnten. So. Und dann haben wir uns aber im Laufe der Zeit haben wir gedacht, na, also, die lassen uns hier einfach. Die haben den Antrag entgegengenommen, bitteschön, aber ansonsten lassen sie uns hier schmoren und wir arbeiten hier weiter für die und da tut sich nichts und so. Und dann haben wir uns tatsächlich mal überlegt, was machen wir nun jetzt? Da haben wir gesagt, naja, das hatten wir auch gewusst, dass auch Anfang 1988 oder vielleicht schon vorher, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, wussten wir, dass in Leipzig montags immer sich Leute zu so einem Friedensgebet zusammenfinden und da sind eben hauptsächlich die Antragsteller mit drunter. Da haben wir gesagt, da müssten wir eigentlich mal hin. Gut, das haben wir dann nicht gemacht, aber letzten Endes haben wir dann gesagt, wir müssen mal ein bisschen auf uns aufmerksam machen. Hier stellen wir uns einfach mit einer Kerze in der Hand, jeder im Dunkeln, abends nach dem katholischen Gottesdienst vor der Kirche und versammeln uns da mal, machen einfach mal ein bisschen auf uns aufmerksam. Und das war denen natürlich schon zu viel. Da haben sie den sogenannten operativen Vorgang, Versuch angelegt. Und da kommt wieder dieser Paragraph 214, Behinderung von staatlichen Maßnahmen oder so ähnlich, wie das eben da hieß, zum Tragen. Und können wir mal noch weitergehen? So sah das dann im Einzelnen aus. Auszug aus der Stasi-Akte. Mit der Zielstellung, das rechtzeitige Aufklären und der vorbeugenden Verhinderung von Plänen, Absichten und Handlungen im Sinne des Strafbestandes, der Paragraphen und so weiter zu prüfen. Und da ist also ein entsprechender Vorgang zu eröffnen. So, da wurden wir also dann in diesem Vorgang erfasst. Und das, mal weiter. Der Hauptinitiator des Ganzen. Der ist also zunächst mal mit einer Ordnungsstrafe von 500 Mark damals belegt worden. Da haben sie ihn mal 3 Tage in Haft genommen und haben ihn dann auch ein bisschen abgeschöpft gewissermaßen. Er ist also nicht umgedreht worden, direkt im engeren Sinne. Aber sie haben ihn natürlich richtig schön ausgehorcht. So weiter, da eben was hergegeben hat. 4 hat es nicht hergegeben, wie die Akte beweist. Und das zog sich nun also lange hin. Wie gesagt, das war ja, der Beginn war ja 1900, also Antrag haben wir 86 gestellt, Anfang 86 und jetzt sind wir im Jahr 88 und mit dieser Kerzenaktion. Und das waren wir nun nicht da nun allein, wir waren da nur keine besonderen Helden, da muss er auch nicht als solche geführt. Wir wussten, dass in manchen anderen Städten auch Ähnliches lief, nicht ganz so vielleicht, aber wie gesagt, Leipzig nur als bestes Beispiel sowieso, aber auch in anderen Städten noch. Aber dadurch, dass wir da nun ein bisschen kleine Wellen geschlagen haben, sind da eben doch auch ein paar von außerhalb noch aufmerksam geworden, wenn wir mal noch ein Bild weitergehen. Es ist doch jetzt schon eins zu weit. Naja, jedenfalls waren wir da zeitweise dann eine Gruppe von 30 bis 40 Leuten, die sich da trafen und die eben auch aus benachbarten Kreisen dann mitkamen. Also nicht nur aus Arnstadt, wo wir nun da zu Hause waren, sondern eben auch aus Ilmenau, aus Hildburghausen, aus Stadt Ilm und aus Erfurt und Umgebung auch noch. Die haben dann also jetzt nun doch mal weiter. Die haben also irgendwann dann gesagt, na gut, jetzt wird es nichts mehr, jetzt müssen die eben raus. Und gerade vor dem 40. Jahrestag der DDR wollten sie eben klar Schiff machen, da wollten sie eben die Leute, die nun unzuverlässig waren oder von denen damit zu rechnen war, dass sie vielleicht irgendwie auffällig werden, Unruhe verursachen oder irgend sowas, die wollten sie alle raus haben. Und da haben sie deswegen eben im Laufe des Jahres 89 da mehr als das Doppelte von dem rausgelassen, was sonst so vorher war. Und das war also dann eine Riesenwelle. Und da haben sie uns dann also irgendwann, wie gesagt, im Mai dann also erstmal die Papiere langsam fertig gemacht und dann ging das weiter. Begründung des Vorschlages hat Eingaben wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass er unseren Staat unter Umständen verlassen will, der die gesellschaftlichen Verhältnisse der DDR ablehnt. Ja, nochmal zurück, eins bitte. Im Ergebnis des Gesprächs ist einzuschätzen, dass er nicht auf Dauer zu disziplinieren ist und von ihm die Gefahr von öffentlichkeitswirksamen, provokatorischen Handlungen ausgehen und so weiter. Und das war ja das, was wir eigentlich auch wollten. Und das war dann auch der Grund dafür, dass sie uns letzten Endes rausgelassen haben. So, da musste also nur eine Menge an Papieren noch eingereicht werden, erstmal, was wir da alles dann beibringen mussten, wo wir alles nachweisen mussten, dass wir keine Schulden haben und so weiter. Können wir mal noch eins weitergehen gleich. Das war ja alles, ist ja alles irgendwo einzusehen, dass man also nun zum Beispiel eben bei der Sparkasse oder bei der Post oder wo auch immer oder bei der Wohnungsverwaltung oder so nachweisen müssen, dass wir da keine Schulden haben, denn wir sind dann für die nicht mehr erreichbar, also wollen sie da auch saubere Verhältnisse haben. Das ist ja vom Prinzip her durchaus einzusehen. Und da haben sie uns aber ausdrücklich gesagt, also zu diesem Zeitpunkt hier, das ist noch keine Genehmigung zur Ausreise, bitte verhalten Sie sich ruhig, lösen Sie Ihre Wohnung nicht auf, behalten Sie Ihr Mobiliar und all so ein Zeug, wir sollten also weiterleben wie bisher. Und dann, das wusste man aber eigentlich, dass das dann also alles andere dann nur noch eine Formsache ist. Und dann kam eben 14 Tage später dann, das letzte, und da mussten wir nun nochmal innerhalb von 2 Tagen die ganze Runde nochmal drehen. Dieses Papier ist eigentlich nur zur Information, dass die Leute, die uns vorher schon die Unterschrift gegeben hatten, also Sparkasse, Post, Telefon, also auch wenn man kein Telefon hatte und so weiter, die mussten alle nun nochmal ihre Unterschrift geben, dass sie Kenntnis genommen haben darüber, dass wir ausreisen. Das war also nur reine Schikane und das Ganze auf einem Zettel, wir alle 4 Leute. damit wir eben richtig schön in Stress noch einmal kommen. Und ich weiß gar nicht, wie wir das ohne Auto geschafft hätten. Ich hatte meinen Wartburg vorher, als wir den ersten Laufzettel hatten, habe ich meinen Wartburg eingetauscht gegen Trabant. Und den habe ich dann zum Schluss verschenkt dort, weil was sollte ich noch damit? Aber für die letzten Fahrten muss man eben noch mal beweglich sein, sonst weiß ich gar nicht, wie wir das hätten schaffen können in den 2 Tagen, die uns eingestellt waren. Am 29. haben wir diesen Zettel gekriegt, am 30. mussten wir abgeben und am 1.7. Konnten wir dann ausreisen. Die Entlassungsurkunde haben wir vorhin schon gesehen, da können wir also gleich weitergehen. Das war für uns natürlich das Highlight. Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik, wie das so schön langatmig hieß. So, und dann kam der Aufnahmeschein, den haben wir auch schon gesehen, da können wir auch weitergehen. Und dann kamen wir nun in Gießen an. Das kennen wir schon von da hinten. Bitte gleich mal das nächste Bild noch. Und da hat nun der Bundesinnenminister uns herzlich willkommen geheißen und so weiter. Nochmal eins weiter, bitte. Und jetzt kommt der Kernsatz, an dem wir uns nur heute noch halten. Verlieren Sie bitte nicht gleich die Geduld, wenn hier da einmal ist, etwas so nicht so reibungslos läuft, wie Sie es erhofft hatten. Aber machen Sie dann noch von Ihren Rechten und den angebotenen Möglichkeiten Gebrauch. So, aber der letzte Satz ist natürlich nur wieder mit Fragezeichen zu versehen. Sie können dabei stets auf die vollständige, verständnisvolle und sachverständige Unterstützung rechnen. Nee, damals war das ernst gemeint. Das habe ich dem Herrn Zimmermann wirklich damals abgenommen. Ich denke, damals war das noch einigermaßen so gemeint. Naja. So. Können wir mal noch eins weitergehen? Das ist wohl doppelt jetzt hier. Können wir noch eins weiter? So, die Basis war also der Aufnahmeschein, den wir eben schon gesehen haben, nach § 1 des Aufnahmegesetzes. Noch weiter. Und da kam nun für einen Teil auch noch der Flüchtlingsausweis dazu, der unter bestimmten Voraussetzungen erteilt wurde. Hier unten die Definition, was ein Sowjetzonenflüchtling ist. Das heißt heute noch so nach dem Gesetz, diesen Begriff gibt es also heute noch. Ich bin heute immer noch Sowjetzonenflüchtling. Ist natürlich eine völlig leere Worthülse. Da ist überhaupt nicht mehr dahinter an Substanz. Aber den Begriff gibt es noch, denn das Flüchtlingsgesetz, das existiert ja noch. Ja, das können wir, glaube ich, auch übersehen. Und da gab es nur eine Menge an Papieren. Das war einmal in dieser Broschüre, die wir eben schon gesehen hatten, und eine Menge andere. Die BfA hat da ein extra Merkblatt rausgegeben, das haben wir gleich in Gießen bekommen. Da stand alles drin, wunderbar geregelt, was wollt ihr eigentlich noch, das stimmt ja alles so. Mal noch eins weiter. Sollte darauf geachtet werden, dass das Versicherungskonto jederzeit vollständig ist. Dies kann dadurch erreicht werden, dass nach der Übersiedlung aus der DDR möglichst bald ein Antrag auf Kontenklärung eingereicht werden sollte und so weiter. So, das haben wir dann gemacht. Und das ist auch schon erwähnt worden hier, das können wir auch gleich übergehen. Dann kam das Rentenreformgesetz 92, verabschiedet am 18. Dezember 89. Und da war auch nochmal bekräftigt worden, dass das Fremdrentengesetz weiter gilt. Da waren ein paar kleine Korrekturen drin, die Ungerechtigkeiten, zum Teil Überbewertungen beseitigten. Das war alles sicher ganz vernünftig gedacht. Das war ja Bestandteil des Rentenreformgesetzes insgesamt. Und da war also in diesem Rentenreformgesetz eben das Fremdrentengesetz auch noch mal ein bisschen modifiziert worden. Es ist aber ausdrücklich der Eingliederungsgedanke noch mal bekräftigt worden dabei. Und deswegen gab es da für uns auch überhaupt keine Veranlassung, da irgendwelche Argwohn zu hegen oder was. Da gab es noch ein bisschen ausführlicher dann eine richtige Ausarbeitung nochmal von einem entsprechenden Rentenexperten, der das nun auch nochmal ganz haarklein auseinandergesetzt hat, was jetzt sich alles geändert hat und wie das nun weiter zu handhaben ist. Weiter. So, aber die ganze Wende, die ja für uns eben auch eine Wende im ganz anderen Sinne gebracht hat, die war eigentlich nicht überraschend. Wir kommen gleich, ich bringe gleich das Original, eine Kopie von dem IM-Bericht. Der unten steht hier rot, hat wahrscheinlich jeder inzwischen gelesen. Am 30.10.89 wohlgemerkt, hat das also aus dem Außenpolitischen Beirat, wo der Genscher der Leiter war, die DDR soll zu einem Bundesland entwickelt werden. Und jetzt der entscheidende Halbsatz, wobei ein Repressivapparat nach einer ausgewechselten Regierung erhalten bleiben soll. Und jetzt gucken wir mal uns das Original an. Das ist also ein jemand, der aus Lübeck eigentlich, der aber eben Berichte an die Stasi geschrieben hat und der ist eben in diesen Außenpolitischen Beirat neu mit aufgenommen worden und hat da nun ganz Kluges zu berichten gehabt, dass da also schon Überlegungen, wie es nach einer Wende vielleicht aussehen könnte, weitergehen soll. Da steht dann auch, künftig soll der Begriff Wiedervereinigung durch den Begriff Selbstbestimmungsrecht ersetzt werden, um nicht führende reformwillige Kräfte in der DDR zu verunsichern. Die DDR soll zu einem Bundesland der BRD entwickelt werden und so weiter, das hat man ja eben. So, und dann waren ja nun die Antragsteller, die wir eigentlich in der Provinz auch schon kannten, die in Leipzig unterwegs waren, die sind ja dann in Leipzig irgendwann auf die Straße gegangen, also die Geduld verloren haben. Nur deswegen eigentlich sind sie auf die Straße gegangen und aus keinem anderen Grunde zunächst mal. Und das waren ja nur zunächst in den ersten zwei, drei Wochen, welche die gerufen haben, wir wollen raus. Und ich behaupte, der zweite Satz, der dann irgendwann kam, wir bleiben hier, der ist von der Stasi initiiert worden, ist meine Idee. Ich weiß es nicht, kann es nicht beweisen, aber diejenigen, die da demonstriert haben, die haben nicht von sich aus diesen Satz auf einmal kreiert. Das passt rein logisch da gar nicht dazu. Und dann danach erst, dann kam ja erst dann später, als wirklich die Massen gemerkt haben, denen tut keiner was. Die sind inzwischen so viele und die DDR ist einfach ohnmächtig. Die kann nicht da durchgreifen oder was, die müssen sie gewähren lassen oder was. Dann, oh, jetzt gehen wir da auch mal hin und jetzt können wir mal ein bisschen dafür demonstrieren, dass wir hier intern in der DDR vielleicht ein bisschen was verändern. So sehe ich jedenfalls die ganze Entwicklung in Leipzig. Und da war natürlich dann, als die Grenze auf war, war gerade hier in Berlin, war dann natürlich schnell große Aufregung, weil da nun natürlich der Arbeitsmarkt völlig durcheinander kam und auch eine Menge auch Trittbrettfahrer, die dann natürlich ihr Heil gesucht haben, darin hier im Westen schnell mal vielleicht zu günstigeren Dingen zu kommen, wenn sie bloß Sozialhilfe beantragen oder so oder Arbeitslosengeld oder was auch immer. Das hat also gerade in Berlin natürlich am allerschnellsten zu großen Problemen geführt, sodass man da also gleich im Januar da auch sich überlegt hat, wie es weitergehen sollte. Ja, das können wir auch übergehen, das ist alles nicht weiter aufregend. So, das sind also jetzt hier die Punkte letzten Endes, die zum Rentenüberleitungsgesetz später dann geführt haben. Zunächst mal alles Überlegungen, die alle sicher vernünftig und richtig waren. Gehen wir mal weiter, bitte. Damit wir. Ja, also wieder danach hat das Fremdenrentenrecht für Übersiedler außerdem da keine Bedeutung mehr. Das war aber alles noch vorher. Und die Zeitschrift, die Angestelltenversicherung, die ist vorhin schon mal kurz zitiert worden, wo der Michaelis unter anderem Artikel drin hat, können wir mal noch weitergehen gleich. Da ist es. Und noch eins weiter. Das ganze Heft ist also voll davon. Das können wir jetzt schnell mal übergehen. Das ist alles nicht neu. Und das ist ein anderer Artikel im gleichen Heft. Und dann kommt noch ein dritter Artikel, der sich auch wieder damit befasst. Das war alles, sind alles Dinge, die schon ein paar Mal angesprochen wurden heute. Das können wir alles weglassen. Hier vielleicht noch mal ganz interessant, wie die Zusammensetzung der Leute eigentlich war, die hier rüberkamen. 74% im arbeitsfähigen Alter, 77% jünger als 40 Jahre und nur 3% Rentner. Das heißt also, das war ein Gewinn für die Bundesrepublik und das ist so auch in diesen Quellen dargestellt worden, die hier unten da noch genannt sind. Dann standen nun drei Varianten zur Diskussion, wie nun nach einem Rentenänderungsgesetz oder wie immer das heißen soll, oder Überleitungsgesetz zu verfahren wäre. Bitte mal weiter. Das übergehen wir vielleicht alles jetzt hier. So, und jetzt hat sich also das gab also drei Varianten. Die schlechteste hat man für uns jetzt rausgesucht, die war eben zu sehen. Und jetzt schreibt aber der Bundesinnenminister Kinkel an den Herrn Kronenberg, Vizepräsident des Bundestages, dass also das Junktim zwischen Verständigung über die Anpassung des Fremdenrentenrechts und Verabschiedung des Zustimmungsgesetzes. Und da habe ich jetzt hinzugefügt zum Abkommen mit Polen, denn wir wissen ja alle, dass das Polenabkommen immer noch Ansprüche nach dem FRG ermöglicht. Und wir sind da eben jetzt schlechter gestellt als die Polen. Das war damals also eindeutig gar nicht beabsichtigt. Bitte mal noch weiter. Und mal weiter, bitte. Da ist auch noch alles wunderbar klar. Innerhalb des Rentenüberleitungsgesetzes ist es nach den Vorgaben des Einigungsvertrages, das SGB VI auf das Beitrittsgebiet überzuleiten. Vollkommen in Ordnung. Und das ist der entscheidende Punkt, der Paragraph 256a, der gilt im Grund, ist damals entworfen worden im März 1991 für das Rentenüberleitungsgesetz und besteht letzten Endes immer noch. Und das ist eigentlich der entscheidende Paragraph, der uns jetzt auf die Füße fällt. Und der ist unverändert, der ist nur bekräftigt worden durch den späteren Paragraphen 259a, der dann einen Umkehrschluss hergibt, der also sagt, nur für die Jahrgänge vor 1937 soll das FRG weiter gelten. In Wirklichkeit ist das aber schon der Punkt, der uns entgegengehalten wird. Nun habe ich aber gestern, also ich habe mich schon länger auf das Informationsfreiheitsgesetz berufen und habe da nun mit Ministerien und so korrespondiert. Die haben mir ja da auch einiges kopiert. Und gestern bin ich den ganzen Tag im Justizministerium gewesen und habe dann nochmal 28 Aktenordner durchgesucht. Und da habe ich eine Kabinettsvorlage für die Kabinettssitzung am 8. April 91 gefunden. Und das habe ich nun hier nicht mehr mit einarbeiten können. Das ist aber hier die Vorlage letzten Endes. Und da lese ich jetzt mal einen Satz daraus vor. Beschlussvorschlag: Das Integrationsprinzip des Fremdenrentengesetzes bleibt aufrechterhalten. So, das heißt also, da hat an uns niemand gedacht, hier bei der ganzen Sache, bei diesem 256a. Wir sind da überhaupt nicht gemeint gewesen, sondern das ist später eben erst rein interpretiert worden und ja, mit den Folgen, die wir nun alle beklagen. Gehen wir weiter. So. Und das Entscheidende ist eben, dass das offenbar anders, entweder damals schon anders gemeint war, es hat nur keiner gesagt, oder es ist später uminterpretiert worden. Und hat mir die BFA geschrieben, 91 Monate später, das schreiben sie also auch noch, dass ich sicherlich weiter das FRG, also nach dem FRG bewertet werde. Und dann haben sie mir kurze Zeit später, geht es vielleicht ein bisschen hoch noch, sollte ich also dann nochmal zwei Formulare ausfüllen. Dann habe ich auch gesagt, ja, bitteschön, klar, gut, wird eben das Formular nochmal ausgefüllt. Und bitte mal weiter. So, dann sollte ich also den Flüchtlingsausweis C einreichen, nur ein paar Wochen später. Das habe ich dann ein bisschen nicht sofort gemacht, da habe ich sogar eine Meinung bekommen, gleich mal bitte weiter, habe ich dann noch eine Meinung bekommen. Und dann dachte ich, na, jetzt habe ich den Ausweis eingereicht, nur ist alles in Ordnung. Aber nichts war in Ordnung. Und nun ist es vielleicht der BFA oder der Rentenversicherung oder auch dem Arbeitsministerium oder Sozialministerium so am liebsten, wenn wir so verfahren würden. Aber das machen wir ja nun mal nicht. Und deswegen können wir vielleicht mal zum nächsten Bild kommen. Das hatte also damals der Herr Zimmermann gesagt. Das haben wir eben schon gelesen. Da halten wir uns also noch immer dran. Und nun gibt es hier zwei Sozialverbände, der VDK, da ist die Ulrike Mascher Vorsitzende oder Präsidentin oder wie sie heißt. Die ist damals eine der Berichterstatterinnen gewesen zum Rentenüberleitungsgesetz. Und die haben nun praktischerweise in ihrer Satzung drin, dass sie nicht gegen Dinge vorgehen, die gesetzlich irgendwo geregelt sind. Also braucht beim VDK wahrscheinlich da niemand sich irgendwie Mühe zu geben. Und beim SOVD, bitte mal nächste noch, der hat also auch zunächst mal, habe ich da angerufen, weil ich gleich gesagt habe, das ist ein zentrales Thema, das muss ich hier mit Berlin klären und so. Da haben wir erst gesagt, ne, das kann gar nicht sein und so, da muss was gemacht werden. Aber wir müssen erst mal mit der Michaelis sprechen, der ist unser Rentenberater und den hat man ja vorhin schon kennengelernt. Er ist damals beim, auch nicht nur, dass er diesen Artikel geschrieben hat, sondern er ist auch damals bei den Beratungen des Ausschusses, das Rentenüberleitungsgesetz verabschiedet hat, maßgeblich mit beteiligt gewesen. Das ist auch aus den Protokollen, die ich gestern da eingesehen habe, auch rauszulesen. Und nachdem der Herr Michaelis nun konsultiert war, haben sie dann zurückgerufen und haben gesagt, nee, also das tut uns leid, da können wir nichts machen, das ist eben so. Gehen wir weiter. Und das ist nun das Erstaunliche, dass eben auch die Gerichte, die Sozialgerichte, da auch wirklich höchstrichterliche Entscheidungen einfach nicht würdigen, sondern dass sie eben sagen, ja, das ist so, teilweise arbeiten sie mit Argumenten, die völlig daneben liegen, zum Beispiel ist mir jetzt bei meinem jetzigen Verfahren, ich habe also im Jahr 97 das erste Mal angefangen zu klagen, bis 2000 dann bin ich bis zum Landessozialgericht gegangen und da natürlich abgelehnt und Nichtzulassung der Revision, da habe ich auch darauf verzichtet, eine Beschwerde dagegen einzureichen, weil inzwischen das AAÜG angeblich für uns auch anwendbar war. Das ist ein paar Monate für uns angewandt worden Und da habe ich dann gesagt, na bitteschön, das sind 50 Mark mehr oder weniger, da lohnt es nur nicht, da groß was zu unternehmen. Ist natürlich später dann anders entschieden worden, das lief nur ein paar Monate lang. Dann haben sie sich darauf besonnen, dass ja wir am 30.06.1990, als die Sonderversorgungssysteme geschlossen wurden, nicht mehr im VfB gearbeitet haben. Folgedessen fallen wir da nicht drunter. Können wir ganz leicht also da abgewiesen werden. Habe ich eine Menge Material gesammelt und habe dann jetzt also vor ein paar Jahren nochmal wieder angefangen zu klagen, genau im 2007. Und jetzt bin ich also am 26. Januar wieder beim Landessozialgericht gelandet. Vor ein paar Tagen habe ich das schriftliche Urteil dazu bekommen. Bin natürlich wieder abgewiesen worden. Und der SOVD, der bisher also nur einen Briefträger gespielt hat, ich habe da also die ganzen Dinge selber ausgearbeitet als Laie. Ich denke aber, dass ich da das einigermaßen zusammengetragen habe, was da relevant ist und dass das nicht so ganz von der Hand zu weisen ist im Grunde genommen. Aber wie gesagt, der SOVD hat bisher da nichts gesagt, der örtliche Verband dort bei mir in Norddeutschland. Ob der SOVD nun bereit ist, die Nichtzulassung zur Revision, also jetzt fehlt mir der Begriff, gegen die Nichtzulassung Beschwerde einzulegen, so ist es. Ja, da. Ja, wir sind ja so weit durch, denke ich, so im Großen und Ganzen. Naja. Ja, und das ist also letzten Endes ein Bild vielleicht nochmal zurück. Das erleben wir also immer wieder bei der Politik, dass also zunächst mal ungläubiges Staunen ist, dann wird ein Handlungsbedarf erkannt. Dann werden Rückfragen über Partei- und Regierungsstrukturen eingeleitet und so weiter. Und dann kommen die längst widerlegten Textbausteine vom Herrn Fox oder ähnlichen Leuten dort. Oder es kommt eben betretenes Schweigen, dass eben einfach gar keine Antwort mehr kommt. Und ja, das wäre also so im Wesentlichen das, worüber wir uns nun ständig ärgern. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gelangweilt.